Sorge um Sicherheit und Wirtschaft. Ist Donald Trump eine Gefahr für Europa? Das diskutieren wir jetzt bei Pro und Contra. Guten Abend und herzlich willkommen. Das sind heute meine Gäste. Werner Fasselabend, früherer Verteidigungsminister und ehemaliger dritter Nationalratspräsident der ÖVP. George Weinberg, Vorsitzender der Republicans Overseas Germany und US-Unternehmer in Berlin. Maggie Childs, US-Unternehmerin und Publizistin. Robin Lambston, österreich-amerikanischer Wirtschaftsanwalt, der in Österreich und den USA praktiziert. Und Hannelore Veit, sie ist uns live zugeschaltet aus Washington, Journalistin, Buchautorin und frühere USA-Korrespondentin des ORF. Vielen Dank, dass Sie da sind. Nachdem Donald Trump per Urteil des Supreme Courts nun offiziell in allen US-Bundesstaaten bei den Wahlen antreten darf, steigen seine Chancen auf eine Rückkehr als Präsident. Martin Kramm hat die wichtigen Fakten für Sie zusammengefasst.
Noch wenige Stunden können Wahlberechtigte in 15 US-Bundesstaaten ihre Stimme abgeben. Doch schon jetzt ist klar, der Sieger der republikanischen Vorwahlen dürfte Donald Trump heißen. Aber wird er auch wieder US-Präsident? Make America great again. In aktuellen Umfragen liegt Trump jedenfalls vor Joe Biden und das trotz vier strafrechtlicher Anklagen.
Wir müssen ihnen zeigen, dass wir ein Güterzug sind und nicht stoppen.
Mit der Aussicht auf ein mögliches Trump-Comeback in den USA steigt auch die Nervosität in Europa. Vor allem nach Trumps Ankündigung, nicht bedingungslos jeden NATO-Staat vor einem Angriff Russlands zu verteidigen.
Ich habe gesagt, jeder muss zahlen. Sie haben gesagt, werdet ihr uns noch beschützen, wenn wir nicht zahlen? Darauf ich, auf keinen Fall.
Auch der Ukraine droht im Fall eines US-Präsidenten Trump, die USA als ihren wichtigsten Lieferanten für dringend benötigte Waffen zu verlieren. Zudem deutet Trump einen neuen Handelskrieg an, mit schlimmstenfalls hunderte Milliarden schweren Verlusten für Europas Wirtschaft. Was kann Donald Trump auf seinem Weg zurück ins Oval Office noch stoppen? Und welche Folgen hätte Trumps Rückkehr für Europa?
Unterstützung für Europa wird es überhaupt nicht mehr geben, militärisch.
Für mich ist der Herr brandgefährlich. Ja.
Viel schlechter als jetzt läuft, kann es auch nicht werden, würde ich sagen.
Ich hoffe, dass er irgendwie vorher noch verurteilt wird.
Herr Lambston, die Dame hofft, dass er irgendwie noch vorher verurteilt wird. Vier große Strafverfahren mit insgesamt 91 Anklagepunkten sind derzeit noch offen. Es geht um den Sturm aufs Kapitol, es geht um Unterschlagung von Geheimdokumenten, die Wahlmanipulation in Georgia und Schweigegeldzahlungen an eine Pornodarstellerin. Wie realistisch ist es denn, dass es vor der Wahl noch zu einer Verurteilung kommt?
Also ich gehe davon aus, dass er nicht vor der Wahl noch verurteilt wird. Als Wirtschaftsanwalt habe ich Einsichtsmöglichkeiten in sogenannte Dockets. Das sind die in den USA verfügbaren Unterlagen zu Gerichtsverfahren, sowohl Strafverfahren als auch Zivilverfahren. Und Trump hat mehr als 50 Zivil- und Strafverfahren gegen seine Person laufen. Richtig ist, 4 hat bereits eine Grand Jury, eine Anklage bestätigt. Aber es sind insgesamt 400 Verfahren gegen Trump-Unternehmern, bei denen man zumindest zivilrechtlich sagen kann, er wird als faktischer Geschäftsführer auch in die Haftung gezogen werden können. Ich bleibe bei meiner Prognose. Am Ende des Tages glaube ich, dass Donald Trump im Gefängnis landen wird. Ich glaube nicht, dass es vor der Wahl noch der Fall sein wird. Vielleicht ganz kurz vor der Wahl könnte es versucht werden, aber ich gehe nicht davon aus. Ich sehe aber auch dieses riesige Obstacle über ihm schweben, dass eine private Insolvenz denkbar ist. Eines der Verfahren, der Zivilverfahren, die laufen, ist ja, dass in New York, bei welchen er gegenüber der Deutschen Bank sein Vermögen sehr, sehr hoch angegeben hat, um Kredite zu bekommen. Im Gegenzug aber vor den Steuerbehörden, macht ja auch Sinn, sein Vermögen niedrig angegeben hat, um wenig Steuern zu zahlen. Und da wurde jetzt zu einer Strafzahlung oder zu einer Nachzahlung von 435 Millionen verurteilt. Und ich glaube, diese Verfahren, das habe ich mir angeschaut, die mehren sich. Und ich sehe, dass wir parallel laufen, ein riesiges Risiko, dass er am Ende des Tages im Gefängnis landen wird. Und ein sehr großes Risiko, dass er am Ende des Tages bankrott sein wird.
Mhm. Herr Weinberg, da waren jetzt viele Risiken, die Herr Lambston aufgezählt hat. Ist es nicht sehr riskant, dass die Republikaner ausgerechnet auf diesen Kandidaten setzen?
Also ich kann dem, was hier der Vorredner gesagt hat, überhaupt nicht zustimmen. Ich meine, Sie scheinen das nicht so ganz richtig informiert zu sein. Das sind reine politische Maßnahmen, die dort durch, ich sag's mal, den korrupten Justizminister in die Wege geleitet worden sind. Jede von diesen Anklagen, gerade das, was ich bin im Real Estate in Amerika viele Jahre tätig gewesen. Das, was dort in dem Gerichtssaal gelaufen ist, das ist lächerlich. Man hat seine private, privaten Eigentum in Florida, in Palm Beach mit 18 Millionen bewertet von dem sehr korrupten Richter. Und keine, da war kein Schaden. Die Deutsche Bank hat bestätigt, dass die den Trump als Kunden besonders schätzen. Alle Darlehen sind vorzeitig bezahlt worden. Man versucht, den Unternehmer dort in New York fertig zu machen mit dieser horrenden Strafe, die auch in der Verfassung, gegen die Verfassung verstoßt, weil in der Verfassung steht es, dass Bestrafung muss angemessen werden. Also das ist nur ein Beispiel und das ist wirklich lächerlich. Das wird durch die Berufungsinstanzen dort alles dem widersprechen. Und der größte Witz war natürlich, als man in Colorado aus dem Wahlzettel versucht hat, rauszunehmen. Da hat sogar das Supreme Court in USA gesagt, das geht doch nicht, dass ein demokratischer Beamter einen führenden Kandidaten, politischen Kandidaten aus dem Wahlzettel wenken. Das müssen die Wähler entscheiden und nicht die, ich sag's mal, demokratischen Justizbehörden entscheiden muss das in Wahlen sein und nicht im Gericht.
Ich möchte eine ganz kurze Replik noch von Herrn Lambsdorff auf diese korrupte Justiz, wie Sie es genannt haben. Können Sie da noch eine kurze Replik geben?
Ja, sehr gerne. Also, das ist natürlich ein übliches Argument der Republikaner. Ich glaube, sie tun sich damit nichts Gutes, die Justiz anzugreifen. Ich glaube, das ist sehr gefährlich. Und Sie haben ja gerade das Argument gegeben, der Supreme Court hat jetzt in einem ganz anderen Sachverhalt in Georgia im Zusammenhang damit, ob er auf dem Wahlzettel stehen darf, 9-0 dafür entschieden. Also auch demokratisch, vermeintlich demokratische Richter haben hier Trump Recht gegeben. Ich glaube, es ist auch die richtige Entscheidung zu sagen, ein Bundesstaat hat nicht das Recht, einen Federal Candidate für eine Presidency vom Stimmzettel zu nehmen. Aber ich glaube, das ist ganz genau das Gegenargument. Die Justiz in den USA ist nicht korrupt. Es wäre auch zu billig, damit zu sagen. Aber was ich hier, mein Argument
politisch
war ja nur...
Politisch korrupt.
Aber es ändert ja nichts daran. Mein Argument war ja das, dass er zu 435 Millionen verurteilt wurde und am Ende des Tages zahlen muss.
Herr Fassler, würde denn eine Verurteilung Donald Trump überhaupt aufhalten können?
Es kommt darauf an. Ich denke, dass im Normalfall, wenn es eine kleinere Verurteilung ist, von Trump weggesteckt werden kann. Er ist so geschickt, dass er jeden Angriff auf sich selbst eigentlich in das Gegenteil umkehrt. Man hat das gesehen mit dem Bild, das er veröffentlicht hat bei seiner Anhörung vor dem Gerichtshof. Er hat das sofort veröffentlicht, ist offensiv hinausgegangen, sozusagen mit dem Angesicht des kampfbereiten Stiers hat er sich selbst dargestellt. Und dieses Vermögen darf man nicht unterschätzen. Also die einzige Möglichkeit hätte ich gesehen, wenn es zu einer strafrechtlichen, nicht zu einer zivilrechtlichen, sondern zu einer strafrechtlichen Verurteilung kommt. Aber ich halte das für ausgeschlossen, dass das in dieser Zeit möglich ist, ihn da zu verurteilen. Da bin ich ganz bei Ihnen. Und insofern hat das zweifellos die Chancen von Trump ganz gewaltig erhöht.
Mhm. Frau Veit, jetzt gab es eben gestern die Supreme Court-Entscheidung, die Trump politisch den Weg geebnet hat, anzutreten bei der Wahl. Heute ist nun der Super Tuesday, an dem 15 US-Bundesstaaten darüber abstimmen, wer denn Präsidentschaftskandidat bei den Demokraten und den Republikanern werden soll. Sie sind aktuell in Washington. Wie gespannt blickt man denn hier jetzt auf die Ergebnisse, die ja in wenigen Stunden bekannt gegeben werden?
Ja, ich würde sagen, die Spannung hält sich in Grenzen. Der Super Tuesday ist dieses Jahr im Gegensatz zu allen früheren Jahren mäßig spannend. Wir wissen ja eigentlich schon, Donald Trump wird die Mehrzahl der Delegiertenstimmen erhalten. Das steht außer Frage. Er hat auch, und das wäre übrigens gar nicht notwendig gewesen, aber er hat auch dann noch eingewirkt auf in Kalifornien zum Beispiel, ein Staat mit sehr vielen Delegierten. Dort hat er den Wahlmodus ändern lassen von einem proportionellen Wahlmodus zu einem Winner-Takes-All. Das heißt, er wird alle kalifornischen Delegiertenstimmen dort kriegen. die Republikaner, die jetzt zur Wahl gehen und nicht gegen Donald Trump stimmen, sondern nur für Nikki Haley, die einzige überbliebene Konkurrentin ist, die geben eine Proteststimme dagegen ab, aber sie werden sich am Ende des Tages entscheiden müssen, nämlich im November, am 5. November, wenn sie jetzt für Nikki Haley sind, für wen werden sie dann stimmen? Ist es Donald Trump oder wagen sie den Schritt zu Joe Biden? Und das ist wirklich ein sehr, sehr großer Schritt für die meisten Delegierten, für die meisten republikanischen Delegierten. Nikki Haley ist noch im Rennen, sie gibt ein Lebenszeichen. Wen wählen Sie am 5. November, ist halt eben die entscheidende Frage. Es gibt aber auch in diesen Vorwahlen, die bis jetzt gelaufen sind, einige Proteststimmen. Michigan war zum Beispiel so ein Beispiel. Da hat sich gezeigt, dass Donald Trump Schwächen hat in den großen Städten, weil dort sind die Stimmen, nicht zum Großteil, aber dort sind viele Stimmen zu Nikki Haley gegangen. Übrigens auch bei den Demokraten hat sich dort ein großes Problem gezeigt, nämlich das Problem, dass Joe Biden bei den arabischstämmigen Amerikanern, und davon gibt es sehr viele in Michigan, eigentlich ganz, ganz schlecht steht mit seiner Israel-Politik. Also da hat er quasi eine Abwahl teilbekommen von einem relativ großen Teil der Delegierten, die dann non-committed gewählt haben, also nicht für ihn gestimmt haben. Gegenkandidaten hat sie gibt es ja faktisch keine mehr. Es gibt zwar zwei, die noch im Rennen sind, aber total irrelevant. Am Ergebnis rütteln wird dieser Super Tuesday nichts. Nein, wir wissen eigentlich jetzt schon, wie es ausgehen wird.
Herr Amsten, jetzt ist angesprochen worden schon, dass es sehr wohl innerhalb der Republikaner noch Leute gibt, die eben für Nikki Haley stimmen, die sich jetzt noch nicht für Trump deklariert haben. Würden Sie sagen, dass sich die Republikaner, oder gehen Sie davon aus, dass sich die Republikaner am Ende des Tages dann trotzdem geschlossen hinter Trump stellen? Oder hätten die Republikaner viel mehr in den letzten Jahren darauf schauen müssen, dass sie eben einen Kandidaten aufstellen, der eine wirklich breitere Mehrheit hinter sich sammeln kann?
Ich glaube, es ist entschieden. Trump ist der Kandidat für diese Wahl. Es gibt keine, Nikki Haley ist keine Alternative für die Republikaner. Ich glaube, das Window of Opportunity, das war vor längerer Zeit. Da hätte man einen Kandidaten aufbauen können. DeSantis hat das versucht, der Gouverneur von Florida. Aber das Grundproblem, glaube ich, der Republikaner im Moment ist, dass es ist ja nicht so, als wäre die Republikanische Partei wirklich geschlossen. Ja, sondern die Republikaner haben sich bis zu einem gewissen Grad radikalisiert. Wir haben auch vorher gehört, die korrupte Justiz. Das hat Trump sehr geschickt gemacht. Da können wir später noch ein bisschen darüber sprechen, weil was Bill Clinton vielleicht damit zu tun hat. Aber kein Republikaner gewinnt im Moment etwas, sich offen gegen Trump zu stellen. Ab und zu im Repräsentantenhaus oder im Senat gibt es die einzelnen Versuche, aber Trump überstrahlt alles.
Frau Childs, es ist ja so, dass jetzt einlig gesagt wurde, es steht außer Frage, dass Donald Trump das Rennen macht. Aus europäischer Sicht ist das ja überhaupt nicht nachvollziehbar angesichts der Skandale, die ihm vorgeworfen werden, angesichts der Affären. Und Herr Lambsdorff hat es am Anfang auch aufgezählt. Und trotzdem ist es so, dass er eben nicht nur die Vorwahlen für sich entscheidet, sondern aktuell auch in den Umfragen vorne liegt. Wie erklären Sie sich das?
Ich glaube, wir müssen es auch ein bisschen in Betracht ziehen, dass Trump sich als Kriegspräsident sieht. Also jetzt nicht nach außen, jetzt nicht außenpolitisch gesehen, sondern eher nach innen gegen die Demokratische Partei. Also das hat er auch während seiner Präsidentschaft so gemacht. Also die Angriffe, die ständig von ihm sowohl in Reden als auch in seinen Policy-Entscheidungen ausgegangen sind, sind ja alle sehr auf Kriegsfuß quasi. Und wenn wir jetzt darüber reden, was im Endeffekt die Republikaner hinter ihnen sozusagen sammeln lässt, das ist eben diese gegnerische Art und Weise, wie er mit der Demokratischen Partei umgeht. Also das ist, glaube ich, die Stärke, die im Endeffekt die Republikaner vereint hinter ihm. Gleichzeitig stimme ich auf jeden Fall komplett zu, dass es Republikaner gibt, die nicht hinter Trump stehen möchten. Gleichzeitig als Partei bei den Primaries, vor den Wahlen, muss man doch hinter seinem Kandidaten stehen, wenn man möchte, dass man als Sieger rauskommt.
Würden Sie zustimmen, dass das der Grund ist, weshalb die Leute hinter den Republikanern stehen, weil er es gut schafft, die Demokraten anzugreifen?
Also es gibt jetzt in Englisch dieses nice guys are finishing last. Also in der Politik muss es hart zugehen. Das ist Nummer eins. Und Nummer zwei, wissen Sie, die Wähler, die Leute, die in Amerika wählen, sind intelligente Menschen. Sowohl auf der demokratischen Seite, wie aber auch natürlich auf der republikanischen Seite. Von da aus, der Trump hat tatsächlich die Republikanische Partei geeinigt. Und die Leute, die kritisch waren, und das haben wir am 6. Januar gesehen, da hat die Pelosi zwei Anti-Trumper dort in dieses Gremium gewählt. Das waren richtige Anti-Trumper. Und die sind jetzt verschwunden von der Fläche. Die sind abgewählt worden, die kandidieren nicht mehr und so weiter. Also das ist die Megapartei, das ist die Trump-Partei. Und da ist eine Einigung, dass in Amerika eine Änderung des Kurses stattfinden soll, die bis jetzt der Biden auf die in der Weltpolitik und in der Innenpolitik auf die Tagesordnung gesetzt hat. Und im Grunde, der Trump ist nur deswegen, unserer Meinung, nicht wiedergewählt worden, weil es gab zwischendurch den Vorfall mit Corona. Und das hat viele Gründe gehabt, weswegen da politisch die ganze Geschichte aus dem Ruder gelaufen ist.
Frau Veit, Sie sind ja gerade in Washington auch deshalb, weil Sie in einem aktuell neuen Buch schreiben, in dem es unter anderem darum geht, warum eben so viele Amerikaner Trump trotz seiner Skandale, Prozesse und Lügen wählen. Was sind denn die Erklärungen, die Sie von seinen Wählerinnen und Wählern hören, weshalb sie sich für Trump entscheiden?
Ich habe jetzt wirklich mit sehr, sehr vielen republikanischen Wählern gesprochen und sie kommen eigentlich immer dieselben Antworten. Für mich war vor allem interessant, es gibt diese Schicht von 30% Trump-Wählern, die wählen Trump, egal was passiert. Aber das ist ja noch nicht genug. Es haben ihn ja 75 Millionen bei der letzten Wahl gewählt. Das sind fast die Hälfte der Amerikaner. Und der Rest sind wirklich zum Teil sehr gebildete Leute, im Gegensatz zur Trump-Basis, wo man ja sagt, weiß, ungebildet, männlich. Sehr viele gebildete Leute, sehr viele Frauen. Und ich habe mich gerade in diesem Milieu sehr viel bewegt und versucht, mit ihnen zu sprechen. Was ich immer fast immer als erste Antwort höre, he is not a politician. Da kommt einer, der ist kein Politiker, der denkt nicht, der arbeitet nicht, der wirkt nicht wie die in Washington. Er kommt von außen, er hat keine Eigeninteressen, will sich nicht selbst bereichern, er ist ja ohnehin schon reich, er will die Korruption, die in Washington herrscht, und die herrscht, höre ich sehr oft auch von Republikanern auf beiden Seiten, die wird er beenden, er wird den Sumpf in Washington trockenlegen. Das ist eines der Motive. Ein zweites Motiv ist die Einwanderung, die wirklich zu einem großen Problem geworden ist, die Südgrenze. Trump war ja der, der von Mauern gesprochen hat, der Mauern gebaut hat, der gerne viel mehr gebaut hätte, hätte man ihn viel mehr an Mauern bauen lassen. Aber dass die Einwanderung und dass in den letzten zwei, drei Jahren 6 Millionen Menschen gekommen, Millionen illegal über die Grenze gekommen, die Administration kann damit nicht mehr fertig werden mit diesen Massenansturm. Das haben auch die Demokraten erkannt und sagen auch jetzt, es gibt eine Krise an der Grenze im Süden. Und dann kommt noch etwas dazu. Der Wirtschaft ist es in den letzten Jahren nicht gut gegangen. Die Inflation ist enorm gewesen. Die Inflation ist zwar jetzt wieder unten, die Arbeitslosigkeit ist unten, aber die Leute spüren das nicht. Was die Leute spüren, ist, dass Lebensmittel sehr viel teurer geworden sind, dass Benzin teurer ist und Autofahren ist nun einmal eine Notwendigkeit in diesem Land. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wirtschaftskompetenz wird Trump zugerechnet, ganz sicher nicht Biden zugerechnet. Das typisch republikanische Argument wird auch immer wieder ins Spiel gebracht. Zu viel Staat, zu viel Regierung, wir wollen das nicht. Wir sind ein Volk, das die Freiheit liebt. Wir wollen nicht so wie die Europäer leben, die hier sehr oft sozialistisch und gleich auch kommunistisch genannt werden. Wir sind Amerikaner und wir wollen unser Amerika, so wie wir es kennen, wieder haben. Vielleicht noch ein weiterer Punkt, der wirklich auch sehr leidenschaftlich hier debattiert wird. Woke. Zu viel Political Correctness, zu viele politische Korrektheit, zu viele Transgender-Issues. All das, es hat hier sehr rasche Veränderungen gegeben, die bei einem großen Teil der Bevölkerung nicht so angekommen sind wie bei vielleicht einer kleinen Gruppe von linken, liberalen, progressiven, wie immer man sie hier nennen mag. Der Wandel war zu schnell und jetzt kommt eine Reaktion darauf. gegen die Auswüchse von diversen Woke, also politisch korrekt, politischer Korrektheit. Man darf ja das nicht mehr sagen, man darf das nicht mehr sagen. Und Trump spielt genau da hinein, genau in diese Themen. Und er weiß ganz genau, wer das macht. Und vielleicht sollte man dazu auch sagen, Trump ist bei seinen Reden, wenn man nicht nur kleine Redeausschnitte hört, sehr humorvoll, sehr witzig, hat auch Charme, seine eigene Art von Charme, ist definitiv ein Mann mit Charisma und er weiß, wie er seine Anhänger überzeugen kann und wie er vielleicht noch Anhänger, die nicht so unbedingt an alles glauben, was er da sagt und ihn vielleicht auch für viel zu forsch und viel zu aggressiv halten, wie er die trotzdem überzeugen kann.
Das war eine ganze Reihe an Argumenten für Donald Trump. Herr Fasselabend, war es denn auch ein Fehler der Demokraten, Joe Biden erneut ins Rennen zu schicken als Gegenkandidaten?
Es ist ganz interessant, bei einer meiner letzten Besuche in den Vereinigten Staaten, Gesprächen bei Thinktanks, noch nicht so lange her, wurde eigentlich die Meinung vertreten, dass keiner der beiden Kandidaten das nächste Mal noch Kandidat sein wird. Das war vor 2 Jahren ungefähr noch die Meinung. Das hat sich grundlegend geändert. Und ich möchte da vielleicht noch ein paar Worte dazu sagen, was Hannelore Veit angesprochen hat. Man darf das nicht unterschätzen. Trump ist ein ungeheurer Wahlkämpfer, der es versteht, ich sage das jetzt, sich selbst in den Mittelpunkt zu stellen. Was mich bei seinem ersten Antreten eigentlich besonders beeindruckt, fachlich beeindruckt hat. Das war nicht, dass er Hillary Clinton geschlagen hat. Das war für mich eigentlich fast zu erwarten. Aber die Art und Weise, wie er damals 16 republikanische Gegenkandidaten im Wettbewerb stehen hat lassen, aussehen hat lassen wie kleine Buben, das war beeindruckend und da hat man sehen können, also dass er auf diesem Gebiet ein Phänomen ist und das ist auch der Grund, warum er letztendlich dann in der Partei sich so durchgesetzt hat, dass eigentlich ihm keiner das Wasser reichen kann. Da darf man ihn nicht unterschätzen, das ist sicherlich seine größte Stärke.
Sie haben es angesprochen, aufgrund des Alters war es aber lange Zeit eben nicht so, dass man gedacht hat, dass er nochmal kandidieren würde und Frau Childs, wir haben es alle auch mitverfolgt, es hat zwischenzeitlich ja so ausgesehen oder zu Beginn seiner Amtszeit so ausgesehen. Ich rede jetzt wieder von Herrn Biden, dass er im Laufe seiner Amtszeit die Präsidentschaft abgeben würde an seine Vizepräsidentin Kamala Harris. Das hat er letzten Endes nicht gemacht. Was sehen Sie als Grund dafür?
Oh, es gibt bestimmt mehrere Gründe dafür, von denen ich nicht wissen kann. Gleichzeitig ist glaube ich, auch die Art und Weise, wie Biden seine Präsidentschaft angegangen hat, ist ja mit einer Laundry List, quasi einer Checkliste an Dingen, die er wieder gut machen muss, sozusagen aus der Präsidentschaft von Trump. Trump hat eine Sache, die er immer wieder beweist, dass er sehr gut macht und das ist seine Versprechen zu halten. Diese Versprechen sind natürlich teilweise sehr schlimme Versprechen. Gleichzeitig versucht er sie wirklich einzuhalten und das ist etwas, was wir, das ist glaube ich auch einer der Gründe, warum man ihm nachsagt, dass er eben kein Politiker ist, weil er eben Versprechen macht und sie hält. Gleichzeitig hat Biden eben durch diese Liste und durch diese Sachen, die er halt wieder gut machen muss, war im Endeffekt seine Rolle für ihn ganz klar. Er ist für die Partei da, er macht das für die Partei. Warum er jetzt nochmal kandidiert, kann ich mir selber nicht erklären. Ich finde, über 80 sollte nicht mehr kandidieren. Ich meine, mit 65 geht man sonst in Pension. Mit 80 jetzt noch Präsident werden zu wollen, finde ich ein bisschen, ja, viel.
Jetzt ist es so, dass zuletzt sich bei Joe Biden das Alter von 81 Jahren auch immer wieder bemerkbar gemacht hat. Erst vor 4 Tagen spricht Biden bei einem Pressetermin mit Giorgia Meloni von der Ukraine, obwohl er tatsächlich Gaza meint. Wir haben dazu Bilder vorbereitet.
We need to do more, and the United States will do more. In the coming days, we're going to join with our friends in Jordan and others.
Wir werden mit unseren Freunden in Jordanien weitere Lebensmittel und Vorräte in der Ukraine abwerfen und uns weiter bemühen, andere Zugänge in die Ukraine zu finden. Vor einem Monat fällt ihm offenbar der Name der Terrororganisation Hamas nicht ein.
There's some movement. There's been a response from there's been a response from the opposition, but yes, I'm sorry.
from Hamas.
Und nachdem Biden bei einer Pressekonferenz 2022 Senator Chuck Schumer die Hand geschüttelt hat, scheint er darauf zu warten, ihm noch einmal die Hand schütteln zu können. Verfeit wird das für Joe Biden im Wahlkampf zunehmend zum Problem?
Das ist ein Problem. Das ist ein großes Problem. 86% der Amerikaner sagen laut einer letzten Umfrage, die ABC News veröffentlicht hat, dass er zu alt ist, um Präsident zu sein. Andererseits, so viel jünger ist Donald Trump auch nicht. Er wirkt nur sehr viel energiegeladener. Er hat einfach sehr viel mehr Energie. Fehler passieren auch Donald Trump übrigens, der hat auch unlängst Nancy Pelosi mit Nikki Haley verwechselt. Fehler passieren vielen anderen auch. Nur bei Joe Biden ist es halt sehr auffällig. Ich höre andererseits wieder von Leuten, die mit ihm im Weißen Haus sitzen und gemeinsam bei Meetings dabei sind, die sagen, er ist sehr wohl geistig voll da. Allerdings nach außen schaut es anders aus. Und da hat er jetzt, da gibt es jetzt auch einen neuen Anlauf gegen die Medien von Seiten der Demokraten, die sagen, warum redet ihr ständig über das Thema Alter? Ihr macht dieses Thema erst wirklich zum Thema, aber es ist eigentlich für alle unübersehbar.
Herr Weinberg, halten Sie es für möglich, dass Joe Biden noch vor der Wahl ersetzt wird, beispielsweise durch Michelle Obama, obwohl die das im Moment ja noch dementiert?
Also da habe ich natürlich keine Ahnung, das weiß ich nicht. Momentan ist der Biden der absolute Kandidat der Demokraten. Und es wäre natürlich leicht, von meiner Seite über die Schwächen von Biden hier, einiges haben sie gezeigt, zu meckern oder die doch mal negativ darzustellen. Fairnessweise will ich das als amerikanischer Staatsbürger auch nicht machen. Immerhin ist das ein Präsident, der zwar mit einem kleinen Vorsprung, wenn man das auch wirklich für wahrnehmen kann. Sie wissen ja, die Wahlen sind sehr strittig gelaufen. Immerhin ist er der Präsident von Amerika. Aber wenn man die beiden Vitalität von den beiden Kandidaten vergleicht, dann kann man das gar nicht vergleichen. Der eine macht Rallyes und ist dann dreimal am Tag in verschiedenen Orten und hält diese Rallyes von 1,5 Stunden. Der Biden kann im Grunde keine zwei Worte ohne Zettel frei sprechen. Also es ist schon schlecht für Amerika, ist es schlecht auch für die Welt, wenn man erkennt, dass ein Präsident nicht die geistige Fähigkeit auf den Tag bringt, dass so eine Wellmacht eigentlich bräuchte.
Sie haben jetzt gesagt, die Wahl ist strittig. Gehen Sie davon aus, dass die Wahl zu Unrecht für Joe Biden ausgegangen ist?
Das werden wir nie wissen. Da will ich mich auch nicht festlegen. Tatsache ist, Biden ist es gewählt worden. Aber wir wissen auch, dass es eine ganze Menge Unregelmäßigkeiten gab. Es sind Veränderungen in dem Wahlsystem oder Wahlverfahren in 3 Bundesstaaten gewesen. Es sind auch Fälschungen mal gelaufen. Also das will ich auch gar nicht hier in Vordergrund bringen. Biden letzten Endes ist als Präsident bestimmt worden. Und das muss man anerkennen, so ist es.
Es gibt auch keine Beweise für etwaige andere Theorien. Es gibt auch keine Beweise dafür, dass es anders gelaufen ist.
Man hat das nicht weit untersucht. Es war aber natürlich peinlich, dass in Montenegro eine Wahl innerhalb von 48 Stunden entschieden werden kann. Und in den USA braucht man 6 Wochen, bis es klar ist, wer der Präsident eigentlich sein soll.
Ich würd gerne nur kurz darauf eingehen. Der Grund, warum es in den USA länger dauert, ist natürlich der Föderalismus, der ganz anders gelebt wird dort. Die Bundesstaaten haben ihre eigene Gesetzgebung, weil eigentlich sind die USA ein historischer Kompromiss. Und man muss sich das auch so vorstellen, den Amerikaner interessiert die bundesweite Wahl viel weniger, als wir hier diskutieren, den interessiert sein Bundesstaat. Ich würde ganz gerne aber noch eingehen darauf, weil Sie gesagt haben, das werden wir nie feststellen. Ganz im Gegenteil, ein amerikanischer das Gericht hat einen Fall mit Dominion, das sind diese Wahlmaschinen, wo Trump gesagt hat, die waren manipuliert. Rudy Giuliani und sagen wir mal, Berater von Trump verurteilt zu einer sehr, sehr hohen Strafzahlung, weil sie eben dieses Gerücht verbreitet haben, dass die Maschinen manipuliert waren. Also das wurde sehr wohl untersucht. Ich glaube hier erneut, die Republikaner tun sich keinen Gefallen, diese Mär der gestohlenen Wahl aufrechtzuerhalten. Es wäre viel sauberer zu sagen, okay, da sind Fehler passiert in der Wahlmanipulation von Trump. Fair enough, das prüfen Gerichte und ich würde dieses Thema einfach lassen. Ich glaube, das trägt nur zu einem absurden Eindruck zu diesem Thema weiter bei.
Gut, wir müssen jetzt sowieso eine kurze Pause machen, schauen uns aber gleich noch an, wie die Beziehungen Donald Trump zu Wladimir Putin sind, welchen Einfluss sie haben und welchen Einfluss generell eine mögliche Präsidentschaft Trumps auf Europa hätte. Bis gleich. Willkommen zurück bei Pro und Contra, wo wir uns heute fragen, ist Donald Trump eine Gefahr für Europa? Wir sind jetzt aktuell aber bei der Frage, ob es die richtige Entscheidung der Demokraten war, Joe Biden erneut ins Rennen zu schicken, auch aufgrund seines doch schon fortgeschrittenen Alters von 81 Jahren. Und Herr Fasslabend, da wollten Sie noch anschließen.
Ja, ich finde durchaus, dass es nicht das Alter ist, sondern einfach seine physische Kondition und da viel mehr der Augenschein wahrscheinlich als die Wirklichkeit. Das heißt, die Art, wie er geht, wie er auftritt, wie er spricht, das ist es. Ich habe durchaus den Eindruck, dass er geistig in der Lage ist und eine gute Übersicht über die Dinge hat. Aber das ist nicht entscheidend. Entscheidend für eine Wahl ist natürlich der Eindruck, den er macht. Und da hat es ja jetzt in den letzten Tagen durchaus auch zum ersten Mal, etwa in der New York Times, eine leichte Diskussion gegeben, ob er wirklich der richtige Kandidat sein wird. Und da sind wir genau beim Dilemma der Demokraten. In Wirklichkeit hat er wahrscheinlich als amtierender Präsident auf der einen Seite relativ gute Chancen. Auf der anderen Seite muss man sagen, wenn sie einen neuen Kandidaten bringen, egal ob das jetzt Michelle Obama ist oder der Governor
Kalifornien.
Genau, von Florida. Jetzt geht es mir so von Kalifornien. Das kann durchaus sein, dass die gute Leute sind. Aber ich halte es für unmöglich, dass sie sich in so einer kurzen Zeit so durchsetzen können, dass sie wirklich ein Gegenüber für Trump darstellen, dass die Chance auf einen Erfolg hat, wenn Trump nicht entscheidende Fehler macht. Und die sind nicht abzusehen. Das kann man nicht kalkulieren. Also insofern ist die Situation sehr, sehr schwierig. Aus europäischer Sicht, um da vielleicht gleich anzuknüpfen an das nächste Thema, kann ich nur sagen, ja, Joe Biden gilt als der letzte Europäer, möglicherweise sozusagen von den Präsidenten her. Das heißt, als eine der politischen Persönlichkeiten, die eine starke Beziehung zu den Verbündeten in Europa haben, zu Europa als Gesamtes und damit natürlich auch einen unschätzbaren Wert haben aus der Sicht unseres Kontinents.
Da unterbreche ich Sie trotzdem noch mal ganz kurz. Bevor wir auf die Frage der Auswirkungen auf Europa kommen, würde ich einmal noch gern zurück zur Wahl und zur Wahlentscheidung gehen. Herr Lambsdorff, der russische Präsident Wladimir Putin hat nämlich laut US-Geheimdiensten eine Kampagne zur Einflussnahme auf die US-Wahl im Jahr 2016 befohlen. Können wir ausschließen, dass sich das wiederholt?
Nein, also ich kann keinen Beitrag dazu leisten, ob man das ausschließen kann oder nicht. Die Vermutung liegt nahe, es wäre ein strategisches Interesse, würde ich mich in die Situation von Russland versetzen, hätte ich ein Interesse daran, Trump als Präsident zu haben. Trump mag den starken, nennen wir es jetzt mal so, Diktator, das sieht man in seinem Verhalten, das spricht er und artikuliert er auch aus. Und das ist ja auch am Ende des Tages das große Risiko für Europa, dass Trump sich von Artikel 5 des NATO-Vertrages, ein Angriff auf einen ist ein Angriff gegen alle, damit doch schon mit diesen Äußerungen leicht entfernt. Ich meine, er hat es ja dramatisch ausgedrückt.
Komme ich gleich dazu, kurzer Replik darauf.
Also erstens, der Putin hatte den Biden jetzt endorsed. Also er hat gesagt ganz öffentlich, ihm wäre es lieber, würde Biden die Präsidentschaft gewinnen würde, das hat er gesagt.
Nein, ganz im Gegenteil, er hat gesagt, er endorsed Trump.
Nein, also das, da glaube ich, sind Sie nicht so ganz richtig informiert. Aber das kann man natürlich auch klären.
Ich kenne auch die Variante, dass er zwar die Empfehlung ausgesprochen hat, es wird aber so interpretiert, dass er damit eigentlich quasi das Gegenteil erreichen wollte. Ja, gut, weil man
das ist aber so ein bisschen um die Ecke. Nochmal, was war die Frage?
Die Frage war, inwieweit man von einer Einflussnahme Wladimir Putins auf die US-Wahl ausgehen kann. Oder
gut,
oder
die können es mal versuchen. Es gab es bei der ersten Wahl von Trump schon 2 Jahre dieser Mueller-Untersuchung, wo man unterstellt hat, dass Trump also ein Puppet von Putin ist. Das ist eindeutig geklärt worden, dass das nicht der Fall wäre. Und also das glaube ich nicht. Die können es mal versuchen. Aber dass da jetzt der Putin da Einfluss nehmen kann auf die amerikanische Wahl, das wird zu sehr glorifiziert. Das
sehen Sie nicht. Gut, dann kommen wir jetzt zur Frage nach Europa. Sie haben es vorher schon kurz angesprochen. Was in Europa aktuell für Nervosität sorgt, ist eben die Aussage von Trump, dass er die Beistandspflicht der NATO in Frage stellt, nämlich dann, wenn Mitgliedstaaten zu wenig einzahlen, also nicht die vereinbarten 2% des Bruttoinlandsprodukts. Herr Fasselabend, ist das eine leere Drohung, die er hier ausspricht, oder ist das schon noch ernst zu nehmen?
Ich sage bewusst weil es nicht so einfach ist. Auch der amerikanische Präsident hat natürlich keine unbegrenzte Möglichkeit, Dinge zu tun und hat natürlich auch darauf Rücksicht zu nehmen, was vom Pentagon kommt, dass ein echtes Machtzentrum ist. Aber es ist zum ersten Mal, dass das in Frage gestellt wird und allein, dass er es in Frage stellt, ist natürlich eine potenzielle Aufforderung an Putin oder andere, es zu versuchen. Ja? Und dieses spezielle Verhältnis von Trump zu Putin ist ein anderes Moment, das man dabei vielleicht nicht ganz vergessen darf. Also ich würde es jetzt bei der Wahl mal ausschließen. Ich glaube, dass alle amerikanischen Institutionen, vor allem auch die Geheimdienste etc., darauf derartig reagieren würden, wenn nur der Verdacht aufkommt, dass Putin hier die Wahl beeinflussen könnte, sodass das ins Gegenteil sich verkehren würde. Das ist der eine Punkt. Aber das, was mich eigentlich immer verunsichert hat, war, dass Trump bei seinem letzten Besuch und seinem letzten Gespräch mit Putin etwas ganz Unübliches getan hat. Nämlich ein Vier-Augen-Gespräch, bei dem niemand mitgehört hat, bei dem niemand weiß, was die beiden tatsächlich gesprochen und vereinbart haben. Möglicherweise ist es darum sogar um die Ukraine gegangen. Mhm. Niemand weiß das.
Haben Sie eine Interpretation dieses Vier-Augen-Gesprächs oder Informationen, doch, die Sie uns vielleicht
auch mitteilen? Natürlich habe ich eine klare Meinung dazu. Also erstens, es ist ja so, Trump ist kein Politiker gewesen und bis heute ist er nicht. Er ist ein Unternehmer. Und ein Unternehmer verhandelt nicht in der zweiten, dritten Reihe, sondern mit der ersten Reihe. Das heißt, face to face. Und deswegen, das war so sein Naturell, dass er mit dem Putin auf gleichen Ebene gesprochen hat. Wir wissen nicht, worüber die gesprochen
haben. Aber ohne Zeugen. Normalerweise, das Gespräch ist ja auch üblich, auch sonst üblich, natürlich zwischen den Staatsoberhäuptern, aber da sitzt immer irgendwer noch daneben und hört zu. Aber wenn es ein Gespräch gibt, wo es nicht einmal einen Dolmetscher gibt, sozusagen dazuhört, sodass nachher niemand sagen kann, was tatsächlich gesprochen wurde, das ist nach meiner Ansicht auch auf dieser Ebene absolut einmalig.
Ja, gut, darüber kann man diskutieren. Und lassen wir uns mal konkret an bestimmte Fakten halten. Als unter Trump hat Putin war ruhig. Das heißt, es war on the watch von Obama, als die Ukraine besetzt worden ist. Solange Trump Präsident war, Putin war ruhig. Jetzt hatte, wo Putin ist, wo jetzt die Ukraine besetzt worden ist, ist der Biden Präsident gewesen. Also das war on the watch von Biden.
Und noch etwas, bitte noch
ein kleines Argument.
Ja, unter Trump?
Jetzt, wenn es um die Konkurrenz geht zwischen der Russischen Föderation und USA, vergessen Sie bitte nicht, Obama hat der Ukraine Decken geschenkt. Der deutsche Bundeskanzler oder deutsche Regierung hat Helme geschenkt. Im Gegensatz zum Beispiel der Trump während der Präsidentschaft hat diese, Sie werden sicherlich wissen, um welche Raketen sich da handelt. Das waren diese Javelins oder wie heißt
Javelin.
Raketen. Das sind natürlich eine sehr präzise Waffe, um die Tanks und solche Sachen. Das war der Trump, der das gemacht hat. Also on the watch von Trump war der Putin ruhig. Das heißt, das war ein ganz anderes Respekt gegenüber dem Trump in der Welt. Und ich könnte zig verschiedene weitere Beispiele aufzählen als bei Obama oder bei Biden. Also diese Appeasement-Politik der beiden Demokraten hat sich überhaupt nicht bewährt.
Okay, also ist der Trump eigentlich der für die Sicherheit und Ruhe sorgt und den Krieg, den Putin veranlasst hat, verhindert hätte auch?
Faszinierende Ansicht. Hat, glaube ich, nichts mit der Realität zu tun. Ähnlich wie das, was Trump meistens von sich gibt. Also wir haben das Problem jetzt mit Biden, mit dem Alter und Alterserscheinungen, von denen wir gesprochen haben. Ich glaube, dasselbe Problem haben wir bei Trump mit seiner Realitätsverweigerung. Und das ist, glaube ich, auch das, was mit dem Zusammenhang mit Putin ein bisschen problematisch wird für Europa. Also Trump ist der festen Überzeugung, dass Putin und Xi Jinping und generell ganz viele große, mächtige Menschen in der Welt ihn mögen. Und er ist der festen Überzeugung, dass diese Leute befreundet sind mit ihm. Nur sagen Sicherheitsleute, die mit ihnen im selben Raum sind, nein, das ist nicht der Fall. Sie belächeln ihn eher und sehen ihn als Puppet. Und das ist ein bisschen für Europa sehr problematisch, weil wir dadurch natürlich eine Macht an Putin schenken, wenn wir Trump im Weißen Haus sehen, womit Trump nicht weiß, wie er umgehen soll eigentlich, und was im Endeffekt seine Realitätsverweigerung noch steigern wird.
Frau Veit hat sich auch dazu gemeldet, bitte.
Ja, ich glaube, Trump spielt auch mit dem mit der Vorstellung, die wir ja alle nur zu gut kennen, dass er unberechenbar ist, und er setzt das auch ein bei Putin. Er sieht sich als Dealmaker, er verhandelt, es ist ja schon gefallen, er verhandelt als Businessman, er macht ein Deal, er hat nicht ohne Hintergrund ein Buch geschrieben, The Art of the Deal, und so will er auch regieren. Er ist unberechenbar. Ist das ein Bluff, was er jetzt macht, oder meint er das ernst? Man hat ja von ihm sehr viele Aussagen, auch was die NATO anbelangt, was die Ukraine anbelangt, Einerseits sagt er, ja, diesen Krieg hätte es ja gar nicht gegeben. Putin hätte sich gar nicht getraut einzumarschieren, und dieser Krieg würde nicht hier sein, und ich werde ihn sofort beenden. Ich werde ihn beenden, noch bevor ich überhaupt tatsächlich im Weißen Haus sitze, wenn ich gewählt bin. Andererseits sagt er dann wieder, ja, und wenn das nicht gelingt, dann komme ich massiv mit Unterstützung der Ukraine, und dann komme ich mit Waffen. Also ganz durchschaubar will er ja eigentlich gar nicht sein. Er ist der sich einbringen will als der Außenseiter, als der nicht wie alle anderen reagiert, sondern eine völlig eigene Linie fährt.
Ja, also ich kann das nur zustimmen, was hier aus Washington wir gehört haben.
Dass es nämlich keine einheitliche Linie gibt, die man verstehen kann?
Das ist auch zum Teil seine Stärke, politische Stärke gewesen. Er ist kein Diplomat, er ist kein Politiker. Er meistens sagt, was er denkt, was nicht unbedingt immer zu seinem Vorteil ist. Aber vergessen Sie nicht an diese immensen außenpolitischen Erfolge, die der Trump gemacht hat. Abrahamsabkommen, das war ein Durchbruch im Nahen Osten diesen Peace zwischen Israel und den Arabischen Emiraten, und entsprechende Vereinbarung war schon im Gange mit Saudi-Arabien. Das ist jetzt natürlich durch den Krieg zwischen Israel und Hamas in Hintergrund gelaufen. Er hat die Embassy von Tel Aviv nach Jerusalem verlegt. Jeder Präsident hat das vorher, vier Präsidenten haben versprochen, das machen wir. Keiner hat sich getraut. Der Trump hat es gemacht. Es gab keine Antifada und keine Aufstehung dort der Araber in Israel. Also er hat auch mit dem Nordkoreaner ein Verhältnis aufgebaut. Darüber kann man streiten, wie gut dieses Verhältnis tatsächlich war. Aber zumindest in der Zeit, als Trump Präsident war, hat Korea keine Raketen über Japan oder über andere Verbündete geschossen.
Frau Veit möchte reagieren und dann Herr Lambsdorff, bitte.
Ja, eine kleine Anmerkung dazu. Abrams Accords, ja, das absolut, das hat Donald Trump geschafft. Nur hat er damit auch den Nährboden gelegt für das, was jetzt passiert ist. Die Palästinenser sind mit diesem Abkommen an die Seite gedrängt worden und die Terrorreaktion der Hamas hängt schon irgendwie auch damit zusammen.
Ich würde vielleicht nur gerne ergänzen, dass das Argument, dass er unberechenbar ist, ich weiß nicht, ob das zwingend eine Stärke ist eines Politikers, die man sich erwartet, wenn es so sein soll, gerne. Aber ich glaube, wenn man Ukraine und Nahosten, haben wir jetzt beide angesprochen, Biden hat einen Vorschlag gemacht, der vom Senat akzeptiert wurde. Es gab eine Ukraine-Hilfe, es gab eine Israel-Hilfe und, weil das der Kniefall war für die Republikaner, auch Geld für die Grenze im Süden, für den Grenzzaun. Was hat Trump gemacht? Trump hat gesagt im Repräsentantenhaus, nein, wir stimmen da dagegen. Warum? Weil er möchte Biden einfach nicht den Triumph, die Lösung der Grenze im Süden, auch nicht für den Wahlkampf geben. Daraufhin hat Biden relativ geschickt wieder einen ähnlichen Vorschlag eingebracht, diesmal nur mit der Israel-Hilfe und der Ukraine-Hilfe, hat den Grenzzaun weggelassen. Dann haben die Republikaner gesagt im Repräsentantenhaus, das bringen wir nicht zur Abstimmung. Warum? Weil der Grenzzaun fehlt. Also unberechenbar ja, ob es eine Stärke ist, weiß ich nicht.
Ja, Biden hat immerhin für Iran aufgelegt.
Das heißt, darf ich gleich dazu etwas sagen? Vielleicht zuerst noch zur Berechenbarkeit. Ja. Wenn die stärkste Macht der Welt nicht berechenbar ist, wie sieht dann die Ordnung am Globus aus? Das ist das große Problem. Wenn der Präsident der stärksten Macht unberechenbar ist, dann ist das ganze System sozusagen in seiner Glaubwürdigkeit und in seinen Grundfesten in Frage gestellt. Und das hat sich auch gezeigt, also als er ganz einseitig etwa die Regelung, die gefunden wurde mit dem Iran hinsichtlich der Kontrolle der Nuklearproduktion einseitig gekündigt hat und gleichzeitig auch die Europäer mehr oder weniger gezwungen hat, mitzugehen. Das war, wenn man das geschichtlich betrachtet, das größte Scheitern der Diplomatie, das es gegeben hat. Wenn bitte alle Mitglieder, alle ständigen Mitglieder des Sicherheitsrates, Amerika, China, Russland und die Europäer miteinander etwas beschließen. Das Ganze wird jahrelang ausgehandelt, wird beschlossen von der Generalversammlung der Vereinten Nationen, bestätigt von der Atomenergiebehörde kontrolliert und dann geht einer her und sagt, das gilt nicht mehr, dann heißt das, dass jahrelange Bemühungen auf oberster Ebene bei den Weltmächten einfach als Diplomatie nichts mehr zählen. Und das ist das Problem. Das heißt, wir gehen da in eine Welt hinein, wo keine Ordnung mehr herrscht, sondern wo einer mehr oder weniger sagt, okay, ich mache einen Deal und ihr alle habt euch danach zu halten. Und das ist nach meiner Ansicht das Ende der Weltordnung, auch das Ende der amerikanischen Weltordnung.
Also ich schätze Ihre Meinung, nur dieser Deal war eine Katastrophe. Das heißt, die Iraner haben sich überhaupt nicht an die Vereinbarungen
gehalten. Würden Sie sagen, dass alle Idioten vorher beschlossen haben, sowohl die Amerikaner, das Pentagon und
State Department. Das war Biden, also nicht die Amerikaner,
die amerikanische Regierung, die britische Regierung, die französische,
mit der großen Hilfe von
die
Herrn
Deutsche,
Steinmeier,
die Chinesen, die Russen, waren alle Idioten, die das gemacht haben.
Dieser Vertrag war, der nicht, Vertrag war doch eine Katastrophe.
Nicht gleichzeitig,
war eine Katastrophe, weil es gab keine Kontrolle und die Iraner haben sich daran nicht gehalten.
Seien Sie so lieb. Sprechen wir doch über etwas, worüber Sie wissen. Ja? Wir haben nämlich Iran Talks in Wien hier beschlossen. Ne? Ich war damals Journalistin, habe 2,5 Jahre lang diese Roundtalks verfolgt und es war doch eine sehr diplomatische und irrsinnig schwierige Verhandlung und eine militärisch irrsinnig wichtige Verhandlung für die Zukunft unserer
aller Nationen. Ja? Wir reden hier von Europa, Iran und Amerika. Und da stimme ich Ihnen voll zu, das war ein Rückzieher, grundlos und so weiter. Was wir aber auch in Betracht ziehen müssen, jetzt zurück zu Trump zu kommen, er hat nicht wirklich viel Ahnung von Militär. Und das müssen wir auch in Betracht ziehen, wenn er diese Moves macht in der Weltgeschichte.
Ja, wir sind noch fast am Ende der Zeit. Ich würde eine Frage gerne noch stellen, weil was, glaube ich, schon klar rausgekommen ist, die Welt verändert sich, wenn Donald Trump an den Schalthebeln sitzt wieder. Und die Frage ist, ist Europa ausreichend vorbereitet auf diese veränderte Situation? Beziehungsweise was muss Europa unternehmen? Es ist heute schon präsentiert worden, man will eine gemeinsame Sicherheitspolitik anstreben, ist aber noch nicht so weit. Sind wir zumindest auf dem richtigen Weg?
Ich hoffe es. Ich glaube, wenn wir Europäer ein Selbstbewusstsein entwickeln, eines haben, eines leben möchten, dann müssen wir uns mit einem eigentlich langfristig darauf einstellen, dass die USA vielleicht kein verlässlicher Partner eben sind. Und ich glaube, unser Selbstbewusstsein sollte uns auch die Möglichkeit geben, dass wir uns selbst verteidigen können. Wir müssen leider Gottes, Trump hat das ausgesprochen, nachdem er den NATO-Vertrag, die Beistandspflicht in Frage gestellt hat, unsere komplette Sicherheitsdoktrin überlegen. Und da muss ich am Ende des Tages, und darüber habe ich als Kind das letzte Mal nachgedacht, über Nuklearwaffen, muss man sich wahrscheinlich auch die Gedanken machen, was ist, wenn ein Präsident Trump die in Europa stationierten Nuklearwaffen abziehen könnte. Dann verbleiben wir mit französischen Nuklearwaffen. Das ist ein absolutes Sicherheitsrisiko. Ich glaube, wir müssen das neu denken, neu leben und ein Selbstbewusstsein als Europäer entwickeln.
Eine Diskussion, die wir sicher in dieser Runde auch noch fortsetzen werden. Ich bedanke mich einstweilen bei Ihnen. Wir werden über den Super Tuesday morgen ausführlich in Kaffee Puls berichten. Diese Sendung können Sie auch noch nachschauen auf unserem Superstreamer. Join, schönen Abend noch.